Noch immer gibt es viele Bereiche, in denen eine Segregation von behinderten Menschen und allen anderen stattfindet. Dies betrifft sehr vieles, wie Wohnen, Schule, Arbeit, Freizeit, Verkehr etc. In dieser Sendung soll gezeigt werden und mit Betroffenen besprochen werden, wie es auch anders geht und was es für eine funktionierende Gleichstellung braucht. Das Motto der heutigen Sendung lautet: Gleichberechtigt am Leben teilhaben. Gerhard Wagner begrüßt Sie herzlich am Mikrofon. Und die Opernouvertüren Antonio Vivaldis sind der heutige Musikbeitrag. Gleich werde ich mit Frau Magister Vanessa Krebs, die Geschichte und Englisch unterrichtet, sprechen und sie fragen, welche Erfahrungen sie mit Gleichstellung, sie mit Gehbehinderung gemacht hat. Ebenso begrüße ich nach einiger Zeit wieder die Obfrau des Vereins Behindertenombudsmann Gerda Ressel, die von Familien berichtet, in denen man erstens Eltern mit einer leichten Lernbehinderung ihre Kinder abgenommen hat und zweitens die aufgrund der Behinderung ihres Sohnes umziehen mussten. Ebenso berichtet sie von einem neuen integrativen Wohnprojekt im Wienerwald. Als Basis für die Gleichstellung gilt in Österreich die Verfassungsbestimmung von 1997 im Artikel 7, Zitat: Alle Staatsbürger sind vor dem Gesetz gleich. Vorrechte der Geburt, des Geschlechts, des Standes, der Klasse und des Bekenntnisses sind ausgeschlossen. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Die Republik, Bund, Länder und Gemeinden bekennt sich dazu, die Gleichbehandlung von behinderten und nichtbehinderten Menschen in allen Bereichen des täglichen Lebens zu gewährleisten. Zitat Ende. Im Jahrzehnt darauf wurden auch konkrete Gesetze in Österreich zur gleichberechtigten Teilhabe beschlossen, etwa das Bundesbehindertengleichstellungsgesetz seit 2006, das ein Diskriminierungsverbot im täglichen Leben und Barrierefreiheit vorsieht. Ebenso gibt es das Behinderteneinstellungsgesetz, das Diskriminierung in der Arbeitswelt verbietet, sowie das Bundesbehindertengesetz, das die Aufgaben und Befugnisse des Behindertenanwalts regelt. Ebenso 2006 im Dezember wurde die UN-Behindertenrechtskonvention verabschiedet, die auch von Österreich ratifiziert wurde und sehr konkrete Bereiche der Gleichstellung definiert. So wird etwa im Artikel 24 als Ziel für Bildung unter 1b genannt, Menschen mit Behinderung, ihre Persönlichkeit, ihre Begabungen und ihre Kreativität sowie ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten voll zur Entfaltung bringen zu lassen. Und 1c möchte Menschen mit Behinderungen zur wirklichen Teilhabe an einer freien Gesellschaft befähigen. Ebenso sichern insbesondere Artikel 23 der UN-Konvention Achtung der Wohnung und der Familie und Artikel 25 Gesundheit behinderten Menschen ein Recht auf diskriminierungsfreien Zugang zur Partnerschaft, Elternschaft und Ehe sowie zu sexual- und fortpflanzungsmedizinischen Gesundheitsleistungen. Den Zugang zur Freiheit regelt der Artikel 30 Absatz 2 der Konvention. Um es Menschen mit Behinderungen zu ermöglichen, ihr kreatives, künstlerisches und intellektuelles Potenzial zu entfalten und zu nutzen. Oder um die Teilhabe behinderter Menschen an Erholungs-, Freizeit- und Sportaktivitäten gleichberechtigt mit anderen zu ermöglichen. Aus Artikel 30 Absatz 5 der Konvention. Seit 2016 sollen auch die Verkehrsmittel für behinderte Menschen wie für alle anderen zugänglich sein. Auch die Europäische Union hat nicht nur derzeit das Jahrzehnt 2010 bis 2020 für ein uneingeschränkt barrierefreies Europa ausgerufen, sondern hat in der Grundrechtscharta des Vertrags von Lissabon 2009 die Grundlage zur Bekämpfung der Diskriminierung aufgrund von Behinderung festgelegt. Ja, das waren die theoretischen Grundlagen. Ich komme jetzt zur Frau Gerda Ressel vom Verein Behindertenombudsmann. Wir haben ja vorher gehört von den Bestimmungen Familie betreffend, Elternschaft betreffend, Fortpflanzung betreffend. Und Sie kennen zwei Familien aus der Praxis. Wir haben auch schon in Frickradio vor 8 Jahren darüber berichtet. Nämlich ganz genau Anfang August 2013. Die Eltern, die Lernschwierigkeiten haben. Und der Familie wurde vom Jugendamt entgegen den Vorgaben der UN-Konvention, da wurde die Familie auseinandergerissen. Der älteste Sohn wurde damals vom Jugendamt auf Dauer und die Tochter damals vorübergehend entzogen. Die Kinder waren während der Sendung damals anwesend und wie die Kinder und Eltern miteinander liebevoll umgegangen sind, davon haben alle in der Sendung gesehen. Was ist seither passiert?
Ja, in der Zwischenzeit ist der älteste Sohn vom Jugendamt mit 18 Jahren unversorgt, ohne Ausbildung vor die Tür gestellt worden. Und im Gegenzug sind beide kleineren Kinder abgenommen worden. Und nicht nur das, sie sind in ein anderes Bundesland versetzt worden, sodass die Eltern natürlich Schwierigkeiten haben, die Kinder zu besuchen. Den Kindern geht es dort nicht gut. Das Mädchen wurde sogar sexuell belästigt. Sind die Zimmer in nicht gutem Zustand, also wirken vernachlässigt. Die Kinder, obwohl sie jetzt 4 Jahre weggenommen sind, weinen sie, wenn die Eltern wegfahren und wollen mit.
Mhm. Sie sind ja an der Sache dran, von Anfang an. Gibt es Chancen noch, dass die Kinder zu den Eltern wieder zurückkommen?
Es gibt momentan Chancen, weil wir natürlich nicht locker gelassen haben in all den Jahren. Es ist einiges in Bewegung, aber die UN-Konvention wurde gerade in diesen Fällen, und das sind nicht die einzigen Fälle, das sind halt die Fälle, wo wir extrem dran sind, aber die UN-Konvention wird seitens der Behörden, seitens des Pflegschaftsgerichtes und seitens der Jugendämter überhaupt nicht berücksichtigt. Mhm. Also generell werden Kinder von lernbehinderten Eltern abgenommen, nur mit ganz wenigen Ausnahmen, wo die Angehörigen der behinderten Eltern sich verpflichten, die Kinder zu versorgen. Da können sie bleiben und das sind ganz wenige Fälle.
Sie waren ja auch meines Wissens beim Behindertenanwalt.
Ja.
Der hat die Sache mittlerweile bekommen.
Die Sache läuft mittlerweile, weil eben durch die Vorfälle, durch den Missbrauchsvorfall ist das Ganze extrem. Es ist auch vom Anfang an liegt die Sache bei der Volksanwaltschaft. Also komischerweise können alle nichts machen. Das Jugendamt hat eine derartige Möglichkeit, die Sache in der Hand zu haben. Und es geht, wenn man das Ganze nachrechnet, die Eltern haben sich sogar bemüht, einen Betreuungsplan aufzustellen, auszurechnen, was das kosten würde. Und dieser Betreuungsplan, diese Unterstützung, würde einen Bruchteil von dem kosten, was jetzt die Unterbringung im Jugendamt in diesen Heimen kostet. Und es ist offensichtlich eine finanzielle Angelegenheit.
Aber ist es nicht seltsam, dass der Sohn, der abgenommen worden ist, jetzt wieder, der Älteste, wieder bei der Familie wohnt? Da hat ja offensichtlich niemand etwas dabei gefunden.
Naja, er ist 18, er ist großjährig. Aber was beachtenswert ist, dass er keinerlei Ausbildung hat, keine abgeschlossene Schule. Also er ist wirklich vor die Tür gestellt worden mit nichts.
Und was macht er jetzt?
Er macht eine Lehre, er hat eine Freundin, die er vom Anfang an, seit er bei den Eltern wieder ist, seit dieser Zeit hat. Und die steht ihm auch bei, unterstützt ihn. Und ich glaube, er wird seinen Weg gehen, weil er erkannt hat, dass das, was an ihm geschehen ist, nicht in Ordnung war.
Immerhin ein Lichtblick in der ganzen Sache. Also wir werden ja dranbleiben, ob die Kinder, die kleineren Kinder...
Umso mehr ist er natürlich interessiert, dass die Kinder wieder in die Familie kommen.
Dass
endlich das geschieht, was in der UN-Konvention steht.
Ja. Warum vertrauen eigentlich verschiedene Eltern verschiedenen Einrichtungen nicht?
Es ist so, dass am Beginn der Behindertenarbeit wurden Behinderte so betreut, wie sie es gebraucht haben. Dann ist man draufgekommen seitens der Einrichtungen, dass das ein Geschäft ist. Und jetzt ist es so, obwohl Inklusion ja beinhaltet, dass die behinderten Menschen in die Gesellschaft eingeschlossen sein sollen, ist es in den Behinderteneinrichtungen so, dass die behinderten Menschen sich nach den Vorgaben der Institutionen richten sollen. Das funktioniert aber nicht, weil verschiedene Behinderte verschiedene Bedürfnisse haben. Und wenn ich einen Schwerstbehinderten nach seinen Bedürfnissen behandle und betreue, dann ist er gar nicht so schwierig zu handeln. Allerdings entspreche ich seinen Bedürfnissen überhaupt nicht, kommt es zu den wildesten Ausfällen.
Und da ja Geldmangel herrscht und da Lean Management sozusagen funktioniert, und es hängt auch immer an Personen.
Da muss ich vollkommen widersprechen. Es handelt nicht, es mangelt nicht an Geld, es mangelt an Willen, und die Behindertenarbeit kann man nur leisten mit Hirn, Herz und Hand. Wenn eine der drei Tangenten fehlt, funktioniert das Ganze nicht.
Noch kurz zu einer zweiten Familie, der Familie Salman, über die wir auch berichtet haben vor längerer Zeit, wo eben der Sohn vom Gericht aufgrund seiner Behinderung gesagt hat, er ist nicht tragbar in der Siedlung. Der ist Autist nämlich, und sie sind vom 22. mitten in die Stadt, in die tobende Landstraße gekommen. Wie ist denn da der Stand der Familie? Da war ja auch eine größere Familie, die Kinder waren in der Schule, die Geschwister?
Die zwei älteren Geschwister haben die Schule positiv abgeschlossen, die älteste Tochter hat maturiert. Die kleineren Kinder gehen noch in die Schule, die Familie wohnt nach wie vor in dieser unmöglichen, ungeeigneten Wohnung. Der Vorteil für die Gemeinde Wien ist, dass das ein Gebäude ist, wo die Gemeinde Wien durch die Vermietung dieser Wohnung natürlich verdient.
Durch die Sozialgelder sozusagen.
Ja.
Gut, dann würde ich sagen, Zeit für Antonia Vivaldi. Sie hören Frickradio auf Ö1 Campus. Frau Vanessa Krebs, Sie sind AHS-Lehrerin und haben eine Bewegungsbehinderung oder Gehbehinderung. Wie stark hat Sie diese Behinderung geprägt und wie sehr spüren Sie diese heute?
Ich habe eine spastische Diplegie. Die Definition dieser Behinderung ist etwas schwierig, da es wohl für alle Personen etwas Unterschiedliches bedeutet und die Ausprägungen unterschiedlich sind. In meinem Fall heißt es eigentlich, dass sich Muskeln unkontrolliert anspannen, verkrampfen können und dass das Gleichgewicht auch teilweise betroffen ist. Und dazu muss ich erklären, als ich ein kleines Kind war, wurde mir von Seiten eines Arztes eine recht düstere Prognose gestellt, dass ich nicht in der Lage sein würde, die einfachsten Dinge des Lebens allein zu bewältigen, gehen, essen, trinken. Meine Mutter teilte diese Ansicht nicht und somit war dann im Laufe meines Lebens die Maxime, wie kann ich mein Leben möglichst selbst meistern, möglichst unabhängig meistern. Und das prägt einen insofern, als dass man dankbar ist, diese Dinge, diese ganz einfachen Dinge selbst meistern zu können. Und es entwickelt sich auch eine Art Kämpfermentalität, dass man, sollten die Dinge mal herausfordernd werden körperlich, nicht sofort den Kopf in den Sand steckt und daran arbeitet, alles selbst bewältigen zu können.
Sie haben in einem Interview mit Schülern gesagt, dass Sie mehrere Operationen haben, die übrigens nicht zu den erfreulichen Tagen Ihres Lebens gehört haben und nachher ist es besser geworden. Können Sie uns darüber ein bisschen was sagen?
Das waren unterschiedliche Operationen, die vor allem als Volksschulkind an mir zuerst vollführt wurden. Da kann ich nichts Genaueres sagen. Als Volksschulkind verfolgt man das nicht ganz groß. Aber mit 14 hatte ich eine große, wirklich große Operation, die beinhaltete zum Beispiel, dass mir das rechte Bein mehrfach gebrochen wurde, um es in eine andere, geradere Position zu bringen. Früher war es nämlich sehr nach innen gedreht. Und das beinhaltete auch Rehabilitation über mehr als ein Jahr. Und das hat dann mein Leben grundlegend verändert, diese große Operation.
Wie kann man sich denn das vorstellen? Heute können Sie mit kleineren Einschränkungen, wenn ich das richtig sehe, normal gehen, vielleicht ein bisschen langsamer. Bei manchen Dingen müssen Sie aufpassen. Und das haben Sie früher nicht gekonnt?
Schon, allerdings durch das nach innen gedrehte Bein war die Gefahr einfach zu groß, hinzufallen, zu stolpern, beziehungsweise die Ärzte sagten damals, je älter, je größer ich auch werde, desto mehr Gewicht wird sich auf meine Knie auswirken und die wären dann nicht mehr imstande, dieses Gewicht zu tragen. Daher wurde diese Operation auch vollführt.
Haben Sie es früher oder vielleicht auch noch jetzt erlebt, dass Sie manchmal als behindert abgestempelt und in ein Eck gestellt werden?
Nein, ich glaube, das hätte ich nie zugelassen. Also ich selbst habe mich ja lange Zeit nicht als Behinderte wahrgenommen. Als Kind nimmt man die Dinge eben so, wie sie sind. Ich kenne mich ja selbst auch nicht anders. Insofern, man kannte zwar den Terminus Behinderung, hat aber als Kind jetzt weder über die Konsequenzen nachgedacht, noch darüber, wie einen andere wahrnehmen. Es war eben einfach so. Und die richtige Wahrnehmung dessen kam erst mit der Pubertät, wo man gewisse Dinge wie Skikurs, Sommersportwoche, Tanzschule nicht machen konnte und sich da ein wenig ausgegrenzt gefühlt hat, sage ich jetzt mal. Aber mich hat niemals irgendjemand abgestempelt, das wäre für mich auch gar nicht in Frage gekommen.
Sind Sie, also Sie haben einiges schon genannt, aber sind Sie darüber hinaus auch noch auf Barrieren gestoßen, wo Sie gedacht haben, das wäre aber vielleicht leichter, wenn es dann mehr Maßnahmen gibt?
Absolut, also solche einfachen Dinge wie Kinobesuche beispielsweise, die mit vielen Treppen verbunden waren, das ist ja heutzutage etwas anderes, aber ich kann mich ganz genau daran erinnern, dass ich nach der Operation ein Kino besuchen wollte und man mich mit dem Rollstuhl nicht in den Saal gelassen hat. Ich musste de facto hineingetragen werden. Ich war kurze Zeit im Rollstuhl nach der Operation, das war allerdings wirklich nur temporär. Und da dachte ich mir dann schon, auch bei Verkehrsmitteln, wie würde ich da alleine, müsste ich alleine zurechtkommen, wie würde ich das tun? Wahrscheinlich nicht.
Heute ist es aber für Sie kein großes Problem.
Nein.
Übrigens, großes Problem, wie ist es denn das im Unterricht? Merken Sie im Unterricht dann manchmal zumindest, dass Sie an Ihre Grenzen aufgrund der Behinderung stoßen? Gibt es da Anlässe und wie handeln Sie das?
Wenn ich länger stehe, und das passiert im Unterricht so gut wie immer, stehen ist in diesem Sinne einfach besser als sitzen, das merke ich dann nach dem Unterricht vor allem. während des Unterrichts fällt es mir nicht auf. Da fokussiere ich mich sehr auf meine Schüler und auf den Unterricht selbst. Aber im Nachhinein fällt mir dann schon auf, ja, das war jetzt ein wenig zu viel, jetzt muss ich mich hinsetzen. Es ist auch keine gute Idee, beispielsweise mich auf Exkursionen mit kleineren Unterstufenschülern mitzunehmen. Nicht, weil ich die Strecke nicht bewältigen könnte, sondern die Geschwindigkeit der Schüler ist das Problem. Mhm. Die können wesentlich schneller gehen als ich. Und ich bin da meist das Schlusslicht, wenn ich bei so etwas mitgehe. Da begleite ich lieber die Größeren, die gehen schon gemächlicher. Innerhalb der Stadt Wien ist es auch nicht so ein Problem. Nur auf eine Bergtour beispielsweise sollte man mich auf gar keinen Fall mitnehmen.
Na gut, da würde eh nicht jeder hingehen, glaube ich. also die Großen, nicht die Kleinen.
Ja.
Wie wichtig ist denn Gleichstellung für Sie und wofür treten Sie am meisten ein?
Ich würde auf jeden Fall dafür eintreten, dass viel mehr Körperbehinderte zusammen mit körperlich gesunden Menschen die Schule besuchen sollten, auch mit geistigen Behinderungen. Es sollte viel mehr durchmischt sein. Ich kann mich erinnern, ich habe einen Kindergarten besucht, in dem geistig Behinderte, körperlich Behinderte und körperlich gesunde Kinder waren. Es war ein durchmischteres Umfeld. Es gab keine Berührungsängste. Es wurden Berührungspunkte geschaffen. Und das sehe ich auch ein bisschen als Teil meiner Aufgabe. Es wird im Unterricht eigentlich nicht thematisiert, aber allein durch meine schiere Anwesenheit werden Berührungspunkte geschaffen und Ängste abgebaut und auch Missverständnisse aus dem Weg geräumt.
Mhm. Also das ist eigentlich ein schöner Übergang zu dem nächsten Punkt, den ich dann die Frau Gerda Ressel fragen möchte. Aber eine Frage erspare ich Ihnen nicht, denn ich weiß, dass Sie mit einem Fallschirm gesprungen sind. Und da würde ich Sie ganz gerne bitten, dass Sie uns das schildern. Wie war denn das?
Aufregend. Ich hatte diesen Traum schon lange, dieses Gefühl, dass des Fliegens beziehungsweise auch in einer Situation zu sein, die ich so nicht unter Kontrolle habe. Und das hat mich gereizt und es hat einige Jahre gedauert, bis ich mich getraut habe, das dann auch in die Tat umzusetzen. Hier war dann auch wieder das Problem, dass ich zuerst absprechen musste, wie die Bewegungsabläufe funktionieren. Wie komme ich aus dem Flugzeug? Wie komme ich in das Flugzeug? Wie kann ich landen, ohne mir weh zu tun, da ich ja meine Beine jetzt nicht so weiß Gott wie hochheben kann. Ich hatte dann einen sehr, sehr netten Tandempartner, der bereits mit körperbehinderten Menschen gesprungen ist und dem ich meine Ängste anvertrauen konnte und der das eins zu eins durchgegangen ist mit mir. Und ich würde sagen, immer wenn man so etwas probiert als körperbehinderter Mensch, ist Kommunikation vorher unerlässlich. Man muss seine Ängste aussprechen. Wo könnte ich auf Barrieren stoßen? Wo könnten Probleme auftreten? Und wenn man das aus dem Weg räumen kann, dann kann man alles machen.
Und hat Spaß gemacht?
Sehr, sehr großen Spaß. Also ich kann es nur empfehlen, man sollte immer versuchen, solche Dinge zu machen und nicht von vornherein sagen, ich kann das nicht oder es wäre für mich nicht möglich. Das
über seine Grenzen gehen praktisch.
Immer, wenn möglich.
Gut, wir kommen wieder zu Vivaldi. Gleichberechtigt am Leben teilhaben ist das Motto der heutigen Sendung. Frau Gerda Ressel, ich habe ja schon gesagt, ich frage Sie auch noch zu einem integrativen oder inklusiven Wohnprojekt in Niederösterreich. Die Vorgeschichte 2017 hat Rechtsanwalt Steyer ein ehemaliges Blindenheim bei St. Christophen gekauft und wandelt es in ein christliches Veranstaltungszentrum, den Campus Wienerwald, mit angeschlossenem Bindungshaus und Wohnungsanlage um. Wie hat denn Ihr Verein Behindertenombudsmann davon erfahren und wie ist es zu diesem inklusiven Wohnprojekt für behinderte Menschen mit Lernbehinderungen und anderen schweren Behinderungen, deren Eltern, aber auch Schüler einer geplanten Biosphärenschule gekommen?
Also ich kannte Herrn Magister Steyer schon durch seinen Mitarbeiter, der ihn früher in der Volksanwaltschaft gearbeitet hatte, und hatte immer wieder Kontakte mit ihm, weil er menschlich sehr zugänglich war. Und ich möchte noch kurz darauf zurückkommen, auf die Frau Krebs mit ihrem Fallschirmabsprung. Dieses Beispiel hat ganz deutlich gezeigt, dass mit Menschlichkeit alles geht. Und dieses Projekt Campus Wienerwald, da geht es wirklich eigentlich ausschließlich um Menschlichkeit, Verbindung mit der Natur, mit den Menschen untereinander. Das soll ein Mehrgenerationenprojekt werden, wo Erwachsene, Alte, Kinder, Mütter, alleinerziehende Mütter, Studenten, Tiere, alle miteinander leben sollen und miteinander umgehen sollen, voneinander lernen können. Und ja, also wir sind in Verhandlung mit der Gemeinde und wir hoffen, dass die Umwidmung demnächst über die Bühne geht und dann geht es an die Betriebsabwicklung.
Es hat sich aber auch eine bestimmte Not dazu getrieben.
Genau, es ist so, dass man seitens der Länder übersehen hat, dass es nach dem Krieg wohl eine Handvoll Behinderte gab und dass wir jetzt in einer Situation sind, dass viele Behinderte in ihren Familien untergebracht waren, weil die Familien es auf sich genommen haben, ihre behinderten Kinder mitleben zu lassen, mitzunehmen, ihnen einiges zu bieten, ihnen ein schönes Leben zu bieten. Und diese Kinder hat man vergessen. Man hat vergessen, dass diese Eltern wegsterben werden und dass diese Kinder mal vielleicht sogar unversorgt hier stehen werden. Das hat man in den Ländern vergessen und dieses Projekt soll jetzt zeigen, wie es möglich ist, solche Leute, die eigentlich integriert gelebt haben, wieder in der Integration weiterleben können.
In diesem Projekt mit der Schule ist ja auch vorgesehen, dass es landwirtschaftliche Tätigkeiten gibt, also etwa Tiere oder ein Café, wo auch die Menschen mit Behinderungen vielleicht einfache Tätigkeiten ausführen können, beziehungsweise sich mit den Tieren als Beschäftigungstherapie beschäftigen. Sie sind ja auch betroffen, denn Ihre Tochter hat eine Behinderung und Sie überlegen sich ja selbst, da teilzunehmen. Wie wahrscheinlich ist das?
Wir sind mittendrin und man muss es verstehen. Meine behinderte Tochter, seit sie von diesem Projekt natürlich mitgekriegt hat, nachdem sie ja in der Familie integriert ist, macht sie täglich Pläne und Zeichnungen, was man dort alles noch verwirklichen könnte und sollte, um es den Behinderten bequem zu machen. Also sie rechnet offensichtlich damit, dort einmal zu landen. Und wenn uns das, wir sind eine aktive Elterngruppe mit schwerstbehinderten, mittelbehinderten und leichtbehinderten Kindern. Wir arbeiten alle mit an der Verwirklichung dieses Projektes. Natürlich haben wir die Absicht, als Erste dort einzusteigen, in dem Moment, wo das Projekt zu laufen beginnt.
Wir sind schon fast am Ende der Sendung. Letzte kurze Frage. Es ist ja noch in der Genehmigungsphase. Wann wird es fix frühestens? Wenn es was wird?
Also hellsehen kann ich nicht, aber ich hoffe so rasch wie möglich, denn es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Projekt, ein österreichweit wirklich alleinstehendes Projekt. Es gibt viele Teile davon, aber es ist die Zusammenarbeit mit der Universität, mit Greencare, mit allen, die zur Verfügung stehen. Und es.
Wir werden wieder darüber berichten in einer der nächsten Sendungen. Damit sind wir am Ende. Wir sehen, dass es verschiedene Wege, allerdings auch mit Hindernissen zur Gleichstellung gibt. Namens der gesamten Frickradio-Redaktion danke ich meinen Gästen und besonders Anna Kunzio für die technische Unterstützung. Uns gibt es wieder nächsten Sonntag und Dienstag zur gewohnten Sendezeit. Am Mikrofon verabschiedet sich Gerhard Wagner. Auf Wiederhören.